Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
28. Weltklimakonferenz in Dubai. Ein Höchstwert wurde gemeldet. Mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich angemeldet. In der Abschlusserklärung wurde erstmals eine weltweite Abkehr von den fossilen Energien festgeschrieben. Der Text ruft zu einem Übergang weg von fossilen Energien auf. Ottmar Edenhofer, der Co-Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sagte dazu gestern in der ARD.
Ich glaube, der Kompromiss ist besser als befürchtet, aber er ist sehr viel schlechter als das, was notwendig wäre, nämlich bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität, also Netto-Null-Emissionen zu erreichen, aus der Kohle auszusteigen und dann eben 2040 aus Öl und Gas. Da sind wir weiter hinter zurückgeblieben.
Die Bundesregierung bewertet die Ergebnisse überwiegend positiv. Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser sagte, die Einigung hätte verbindlicher und ohne Schlupflöcher sein können und müssen. Georg Ehring hat während der vergangenen zwei Wochen für uns aus Dubai berichtet. Wir erreichen ihn dort. Herr Ehring, ist das Glas halb voll oder halb leer?
Das Glas ist ziemlich voll, nur dass ein Glas nicht reicht. Die Klimakonferenz kann sich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, auf das, wozu alle bereit sind, auch zu tun. Und das hat hier funktioniert. Die Mehrheit hat die Minderheit erfolgreich dazu gedrängt, wenigstens einem Übergang von fossilen Energien zu erneuerbaren zuzustimmen. Und das ist schon ein Signal an die Investorinnen und Investoren, dass die Investitionen in Erneuerbare gewünscht, in fossile nicht gewünscht und damit auch riskant sind. Und wenn Staaten wie Saudi-Arabien, Irak und Kuwait etwa zustimmen der Schlussfolgerung, dass das Zeitalter des Öls zu Ende geht, wenn die Vereinigten Arabischen Emirate das mit einleiten, dann finde ich das schon bemerkenswert. Gläser, die gebraucht werden, das sind knapp 200 in jedem Land, muss man jetzt Konsequenzen daraus ziehen. Also zum Beispiel in Deutschland sich überlegen, ob man noch so viele Gaskraftwerke bauen sollte, wie das beabsichtigt ist, ob man so viele LNG-Terminals braucht und ob man die Gasheizung nicht noch ein bisschen schneller ausmustern kann.
Die Kritik gab es ja im Vorfeld mit den ölfördernden Emiraten, und Sie haben andere Länder eben genannt, sei der Bock zum Gärtner gekürt worden. Welchen Einfluss haben die Ölförderländer in Dubai ausgeübt?
Die Ölförderländer haben sich bemüht, einen sehr großen Einfluss auszuüben. Saudi-Arabien hat versucht, die Einigung zu blockieren, zusammen mit anderen Ölstaaten. Die OPEC hat mit einem Brief sich gegen einen Ausstieg oder gegen ein Herunterfahren von Öl und Gas gewandt. Und sie hatten ja einen Empfänger auch für diesen Brief, mit dem sie durchaus eng zusammenarbeiten. Ahmed Al-Jaber, der Konferenzleiter und Chef des Ölkonzerns ADNOC, Minister in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber vielleicht war es auch so, dass nur so ein Ölfunktionär andere Ölfunktionäre davon überzeugen kann, dass dieses Geschäftsmodell nicht so eine große Zukunft hat, wie sie sich das vielleicht gewünscht haben.
Herr Ehring, ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Die Konferenz ging ja in die Verlängerung. Es lag dann irgendwann ein Abschlussdokument vor. Wie kommt ein solches Dokument zustande?
Das wird formell vorgelegt von der Leitung der Konferenz, also vom Konferenzpräsidenten. Und der ist gut beraten, wenn er sich dazu mit den Staaten abstimmt. In Dubai war die Vorgabe, das Ergebnis der weltweiten Bestandsaufnahme, dass die Emissionen bis 2030 annähernd halbiert werden. Und dann gibt es widersprechende Positionen. Einmal den Ausstieg, was die meisten Staaten wollten. Und dann die Überlegung, dass es reichen könnte, wenn man Öl und Gas sauberer verbrennt, also zum Beispiel mit CO2-Speicherung. Und dann legt der Konferenzleiter eine Version nach der anderen vor. Die erste mit vielen Alternativformulierungen, um zu gucken, was geht. Die zweite Version würde ich jetzt nachträglich als Provokation bezeichnen, wo halt wirklich nur ein Wunschzettel und kein Ausstieg drin vorkam. Und die dritte Version war dann das, was durchgegangen ist. Vielleicht, weil alle gesehen haben, dass es auch schlimmer kommen kann.
Ich hatte eben davon gesprochen, 100.000 Personen waren angemeldet für die Teilnahme. Wie hat Dubai diese kleine Völkerwanderung organisiert?
Dubai hat das ganz gut auf die Reihe gekriegt. Das Expo 2020 Messegelände, das war der Veranstaltungsort. Da sind feste Pavillons. Das ist ein riesengroßes Gelände, das sich die sehr, sehr hohe Besucherzahl sogar gar nicht so groß bemerkbar gemacht hat. Man verteilte sich da wirklich. Zumindest gab es selten großes Gedränge, außer an den Eingängen. Da musste man schon teilweise recht lange warten. Und es ist gut getrennt, die Bereiche, wo verhandelt wird, die Plenarsäle mit Nebenzimmern, Hinterzimmern natürlich und Pavillons, wo dann Staaten, Unternehmensvertreter untereinander verhandeln. Es ist immer mehr, dass so eine Klimakonferenz auch eine Art Messe geworden ist, wo Verträge zwischen Staaten, zwischen Firmen geschlossen werden. Und weil die Krise so groß ist, ist auch das Interesse an Lösungen groß, dass da immer mehr Leute hinwollen.
Und Sie haben schon von vielen solchen Konferenzen berichtet. Worin hat sich diese von vorherigen unterschieden?
Für mich hat sie sich vor allem durch einen bemerkenswerten Optimismus unterschieden. Am Anfang gab es die Einigung zu Schäden und Verlusten, ein lange diskutiertes Thema, wo man gleich zu Beginn einen Erfolg melden konnte. Und das hat Appetit auf mehr gemacht, weil auch die Kräfteverhältnisse so waren, dass mehr ging. Und das hat die Erwartungen hochgeschraubt und dann auch zu einem Ergebnis beigetragen, das meine Erwartungen übertroffen hat. Wenn man natürlich auch Herrn Edenhofer recht geben muss, es reicht nie.
Unser Kollege Georg Ehring direkt aus Dubai.